Hallo und herzlich willkommen zum Cash Cocktail Podcast. Heute ist Philipp Haas zu Gast. Philipp ist erfolgreicher Wikifolio-Trader seit vielen, vielen Jahren und seit Ende 2021 auch Fondsmanager. Wir haben darüber gesprochen, wie Philipp überhaupt investiert. Da werdet ihr dann Sachen hören wie Alpha-Idee und eigenes Bewertungsmodell, was ihr vielleicht vorher so noch nicht gekannt habt. Dazu, wie das überhaupt ist, einen eigenen Fonds aufzulegen, welche Aktien Philipp derzeit interessant findet und vieles, vieles mehr. Viel Spaß bei der heutigen Folge mit Philipp Haas. Ja, Philipp, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns zu Gast bist. Zum Anfang, für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einmal kurz vor.
Genau, also ich bin Philipp Haas. Man könnte sagen, eigentlich auf Social Media mit zum Thema Aktien aktiv seit erster Stunde. Also auch bei Wikifolio, glaube ich, das erste Wikifolio ging 2012 los. Also ich war da echt begeistert von dem Produkt damals. Hab das aber auch schon damals auch als Möglichkeit gesehen, sich einen Track Record aufzubauen und wenn es gut läuft, sich auch ein Nebeneinkommen aufzubauen über viele Jahre. Und mir ist halt auch aufgefallen, ja, das eine ist Performance, aber das andere, die Leute müssen einen halt auch irgendwie kennen und auch irgendwie vielleicht verstehen, wie die Performance zustande kommt. Deswegen habe ich auch, glaube ich, 2014 auch schon einen Blog gegründet, investorsearch.net, wo ich halt einfach nach meinen eigenen Modellen da die Aktien analysiert habe. Das hat mir als Investor sehr, sehr viel geholfen, ja, dass man sich einfach zu hunderten Aktien irgendwie nach einem Eigenmodell, sag ich mal, das analysiert und austauscht. Als Business hat das allerdings nicht so funktioniert, muss man sagen. Ja, das war irgendwie das, sag ich mal, das ganze Finfluencer-Thema, das ging dann erst mit Social Media und Corona richtig hoch. Deswegen bin ich dann auch nochmal 2,5 Jahre zu einer großen Fondsgesellschaft gegangen, war da Analyst und Fondsmanager und habe die Branche nochmal von innen gesehen. Und ich hatte allerdings auch immer schon, sag ich mal, die Idee, vielleicht über die wir auch noch ganz kurz sprechen, auch damals schon, und es hat sich eher bestätigt, dass man das halt auch nochmal, sag ich mal, auch in der Asset-Management-Industrie ein bisschen anders, ein bisschen transparenter, ein bisschen günstiger macht, sei das mit dem Fonds oder mit dem Wikifolio. Habe auch ein Buch geschrieben, Die Kunst des Investierens, wo ich auch, sag ich mal, so die Inhalte, die jetzt teilweise auf meinem YouTube-Kanal ein bisschen nach hinten gerutscht sind, weil die natürlich, sag ich mal, so Ratgeber und Evergreen-Content, das ist dann teilweise ein bisschen älter und will man jetzt auch nicht irgendwie jedes Jahr immer wieder neu machen. Das wird in dem Buch ganz gut zusammengefasst. Genau, das ist eigentlich aktuell. Heute bin ich Vollzeit-Investor mit dem Eigenkapital, aber biete halt auch andere Investmentprodukte wie die Wikifolios und den Fonds an.
Vielleicht können wir noch kurz über deinen Berufseinstieg sprechen. Was hast du denn nach deinem Studium gemacht? Du hast schon kurz gesagt, du hast auch bei einer Fondsgesellschaft gearbeitet, dass die Leute noch ein bisschen was über deinen Background wissen.
Genau. Also ich habe in der Schweiz an der Uni St. Gallen BWL, internationale Beziehungen auf Masterniveau Banking and Finance studiert. Also habe, sage ich jetzt mal, auch ein Grundgerüst, ja, davon von der Theorie. Hat mich dann damals immer schon so für Startup und Venture Capital interessiert, war auch da kurzzeitig aktiv, was vielleicht auch noch relevant ist. Also ich habe auch war bei der Begründung von Finanztipp.de mit involviert. Ja. Also es war nicht meine Idee, aber es heißt eigentlich wegen mir Finanztipp.de. Also die hatten schon die Idee. Ich habe das für ein Family Office, die sich aufs Fintech-Thema konzentriert haben, bin ich da von Holzbrink gewechselt. Und dann hatte ich eigentlich die Idee, dass wir sagen, okay, wir fangen das nicht auf der grünen Wiese an, so eine, sag ich mal, eine unabhängige Finanz-Content-Plattform, sondern wir kaufen eine Webseite, die schon da ist. Und da ich davor, habe ich auch bei Holzbring den ganzen Internetbereich in Deutschland gescreent. Also da war meine Aufgabe, halt irgendwelche neuen Investment-Ideen zu finden. Und da kannte ich halt schon das alte Finanztipp.de. Das ist eine Seite, die war älter als Google, sah furchtbar aus, hat irgendwie so einen Typ gemacht, der dann irgendwie Richtung Rente oder war, und es hat dann geklappt, das, glaube ich, konnte man für einen ganz attraktiven Preis kaufen, und war dann bei dieser ganzen Transformierung und so involviert. Allerdings, ich bin damals zu diesem Family Office gegangen, weil ich mit denen irgendwas gründen wollte, wo ich dann irgendwie auch irgendwie Anteile habe und was sie da vorgemacht haben. Aber bei mir, die Finanztipp.de, das ist ja eine Stiftung, wo es dann in diesem Bereich da irgendwie nichts möglich war. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, plus ich hatte dann eigentlich die Idee, ich will eigentlich, was macht mir am meisten Spaß? Und das ist irgendwie Aktienanalyse und irgendwie Investmententscheidungen treffen. Und dann wollte ich halt diesen Weg gehen mit Blog und Wikifolio im ersten Schritt. Das war, was ich dann noch davor gemacht habe.
Spannend. In vielen Richtungen integriert und überall so ein bisschen drin schon in den letzten Jahren gewesen.
Du hast eben schon kurz erwähnt, heute hast du auch einen eigenen Fonds. Also du hast in den Wikifolios dann zweistelliges Millionenvermögen in deinem eigenen Fonds auch. Vielleicht können wir mal kurz über die Entstehung des Fonds sprechen. Für die Leute, die jetzt hier zuhören, die meisten werden sich damit ja gar nicht auskennen. Wie geht das überhaupt? Einen eigenen Fonds auflegen? Wie macht man das? Was muss man da beachten? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie das bei dir war.
Gut, also das ist schon sehr schwierig, würde ich sagen. Du musst da halt mit, es gibt da so Fondspartner, ja, deswegen sind, also die Idee von dem Fonds war eigentlich, ein Produkt zu schaffen, in das ich selber als Fonds und auch Familie investieren würde. Und das heißt, die Gebühren müssen einfach sehr, sehr niedrig sein. Und das Innovative an dem Fonds ist, dass ich eigentlich persönlich, ähnlich wie bei Wikifolio auch, halt nur an der Performancegebühr verdiene und diese laufenden Gebühren, die leider auch noch nicht null sind, die gehen dann an diese Fondspartner oder sag ich mal auch ein bisschen, das ist natürlich Puffer für den laufenden Betrieb der Firma, ne? Also du hast ja auch ein bisschen Research, Miete, Steuerberater etc. von den Themen. Und wie man das macht, wenn man halt mal diesen Fondspartner irgendwie redet, da hat natürlich schon auch mir geholfen, sage ich jetzt mal, dass ich in der Fondsbranche da vorgearbeitet habe. Also ich war bei einer Firma, D&E heißt, die verwalten 15 Milliarden, die sind schon bekannt, sage ich jetzt mal. Dann natürlich, sage ich mal, das Studium ist bekannt und was natürlich dann auch in der Phase spannend war, der YouTube-Kanal war dann auch jetzt nicht so klein, und bei Wikifolio war ich auch einer der Großen. Ich hatte eine Newsletter auch von der Seite. Und da konnte ich, glaube ich, halt schon auch glaubhaft kommunizieren, dass wenn man so einen Fonds startet, dass es irgendwie nicht bei einer Million ist, sondern ein bisschen mehr. Ja, also das ist, also die größte Hürde ist eigentlich immer, gibt dir jemand Geld, würde ich sagen. Ja, doof gesagt, wenn du einen hast, ja, irgendwie hast du eine Familie, die dir 10, 20 Millionen gibt, dann brauchst du das alles nicht, dann machen die auch wahrscheinlich einen Fonds mit dir auf, wenn du jetzt nicht wenn du kompetent bist, ja, oder zumindest kompetent erscheint. Das war halt bei nicht der Fall. Das Besondere ist auch, dass der Fonds keinen Seed-Investor hat. Das gibt es manchmal auch noch, dass jemand sagt, okay, ich gebe dir ein paar Millionen, dafür will ich aber einen Anteil an der Firma haben, was per se auch ein fairer Deal ist, aber man hat halt dann einen Investor mit drinnen. Das ist bei mir zum Beispiel auch nicht der Fall, da bin ich halt auch komplett unabhängig. Ja.
Du hast es eben schon kurz erwähnt, du hast eine Performancegebühr, an der du verdienst. Jetzt gibt es ja da verschiedene Lager, die Meinung dazu haben, was das Thema angeht. Performancegebühr, ist das gut oder ist das schlecht? Da du jetzt das selbst hast, gehe ich jetzt mal davon aus, du bist aus dem Pro-Lager. Deshalb würde ich jetzt gerne mal die Gegenseite einnehmen, ohne dass das jetzt völlig meine Meinung ist. Aber da ist ja dann oft die Argumentation, okay, in guten Jahren verdient er eine Performancegebühr. Und in schlechten Jahren, aber nimmt er an der negativen Performance quasi nicht teil. Was ja quasi dann eine Einbahnstraße ist und über lange Jahre, je nachdem, wie hoch die Performancegebühr ist und wie volatil die Jahre auch sind, profitiert man quasi dann von einer hohen Volatilität des Produkts auch ein bisschen mit. Wie ist deine Meinung dazu? Gerade im Vergleich zu anderen Produkten, die ja eine sehr, sehr hohe, ja, laufende Jahresgebühr auch haben.
Also ich verstehe das Kontra-Argument eigentlich nicht so ganz. Man muss ja auch, beim Fonds ist es ja so, diese High-Water-Mark, die wird ja nicht resettet. Das heißt, von einer hohen Vola tut man da jetzt nicht unbedingt profitieren. Und bei mir ist auch so, ja, auch nachweislich, ich habe den Großteil meines eigenen Vermögens dort investiert, über 1 Million Euro. Und das ist für mich dann wie so ein privates Family Office. Das heißt, ich habe sicherlich nicht den Anreiz, irgendwie alles auf Rot zu setzen, ja. Und wenn es gut geht, kriege ich eine Performancegebühr. Und wenn es schwarz ist, dann kriege ich nichts, weil dann ist halt doof gesagt mein Kapital auch irgendwie weg, so von der Seite. Ich glaube, das ist vielleicht noch wichtig, dass man da selber stark investiert ist. Dann sehe ich eigentlich das Downside dort weniger, ja. Und ich habe für die ganze Sache 7, 8, 9 Jahre gearbeitet und vorbereitet. Ich glaube, ich würde das halt auch, merkt man ja auch vom Ding, ich bin dann im Zweifel auch ein Tick defensiver, als man es vielleicht dann irgendwie machen würde, weil es geht halt dann darum, in einer schwierigen Phase auch irgendwie, sag ich mal, durchzukommen. Und ja gut, also nach unten das irgendwie abzuziehen, man muss mal so sagen, ja, was wirklich halt, sag ich mal, was ich auch jetzt nicht als fair erachte, wenn dann in einem Jahr oder 2 Jahre irgendwie zweimal negative Performance ist, ein normaler Fonds hat dann trotzdem 2% Gebühren pro Jahr. Ja, also auch für, und in dem Fall, also Kann ich auch. Ja. Der Fonds ist von der Seite natürlich jetzt ein bisschen unglücklich gestartet, damals ziemlich auf dem Peak. Jetzt nähern wir uns hoffentlich langsam wieder den Ausgabekurs da irgendwie an. Aber in dieser Zeit habe ich jetzt auch nichts verdient und andere, die dieses andere Gebührenmodell hätten jetzt irgendwie 3, 4, 5% trotz negativer Performance. Also das würde ich von der Seite sagen, ist schon fair. Und ich glaube, die Anreize sind ja per se dann auch irgendwie richtig. Wenn der Fonds ein super Jahr hat, ja, sagen wir mal, er macht mal oder ein Produkt oder auch bei Wikifolio macht 40-50% und davon gehen irgendwie 5% weg, ja, also 5% von der Performance, ja, dann wären es irgendwie 2%. Da glaube ich, beschwert sich dann keiner. Ja, aber es tut halt irgendwie doppelt weh, wenn du im negativen Jahr dann nochmal was abgeknapst bekommst, eigentlich dann zum schlechten Zeitpunkt. Ja.
Wenn man jetzt deinen Fonds und die Wikifolio zusammennimmt, du hast eben schon erklärt, dein Fonds hat relativ auf den Peak gemacht, aber auch bei Wikifolio hattest du die ganze Zeit schon ein hohes Vermögen auch drin. Nimm uns da mal ein bisschen mit in die Psychologie. Wenn man so viele Millionen auch verwaltet von anderen Leuten und es dann mal 15-20% auch runtergeht und dann auch einige Millionen weggehen, wie gehst du persönlich damit um, dass du dann trotzdem stabil bleibst, dass du da auch ja im Alltag jetzt dich nicht übermäßig das dich mitnimmst, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, weil viele haben da ja auch mit dem eigenen Portfolio dann immer so ein bisschen Probleme, wenn es dann mal runtergeht.
Ja, also ich würde lügen, wenn ich sage, 22 war jetzt einfach mental. Ja, weil du hast natürlich jetzt, viele Leute hat es aufgeregt, wenn sie irgendwie privat was verlieren. Auf der anderen Seite ist es nochmal, wenn es wirklich halt dein Job ist, ne? Weil bei anderen, wenn du jetzt irgendwie jung bist und die Aktienkurse fallen 20%, du hast dein Gehalt, kannst du eigentlich sagen, hey, ich will nicht verkaufen, ich sehe es positiv, ich habe irgendwie eine Sparrate und ich kriege irgendwie mehr für mein Geld, wenn ich es investiere, von der Seite. Ja, aber wenn halt, sag ich mal, das auch deine Arbeit ist, das ist schon, sag ich mal, der Nachteil, weil du kannst es kurzfristig nicht kontrollieren, von der Seite, egal wie viel du arbeitest. Und natürlich, da sind Familie, Freunde drin und natürlich auch Leute, die irgendwie dir vertrauen. Das ist natürlich dann schon tough, vor allem, wenn du ja, du machst ja keinen schlechten Job. Du arbeitest wahrscheinlich härter, wenn es runtergeht, als wenn es hochgeht, ja? Von der Seite. Und gerade, wenn es halt gerade so am Start ist, ist es, sag ich mal, die Strategie basiert ja auf meinem Privatdepot, wo ich davor ohne jetzt große, sag ich mal, Gewichtung in einer Aktie, hat es über 1000% gemacht in 10 Jahren. Wenn das als Fonds gewesen wäre, dann wäre es halt irgendwie auch entspannt gewesen, weil dann sehen die Leute, okay, wow, cool. Und dann ist es auch normal, dass halt in 10, 12 Jahren du einfach ein Jahr mal hast, wo die Sachen nicht so gut funktionieren. Ne? Von der Strategie, das ist absolut, gab es auch davor mal ein Jahr, ja, von der Seite. Aber wenn du halt dann nur diesen Zeitraum hast, der halt kurz ist und hast, dann sieht es natürlich nicht so schön aus. Also das war sicherlich schwierig. Ich glaube, was mir halt dabei hilft, einerseits ist, dass ich halt diese eigenen Modelle habe, wie das faire KGV, QFMA, woran ich mich festhalten kann und die sich an der Krise auch bewährt haben. Ja, also eher regt man sich dann auf, wenn man die Sachen dann nicht so 1:1 vielleicht auch mal umgesetzt hat, weil man vielleicht mal einen Tag oder länger wartet. Ja, es ist ja auch nicht, sag ich mal, auf den Knopf drückt ja auch immer noch ein Mensch. Ja, und manchmal sind die Sachen ja auch immer nicht komplett schwarz-weiß von der Seite. Ja, aber ich glaube, was einem A da halt irgendwie hilft, dass man sonst relativ ausgewogen ist, sage ich jetzt mal so vom Privatleben, ja, irgendwie glücklich verheiratet, Kinder, irgendwie von der Seite. Und muss man auch sagen, ich habe es irgendwie geschafft, mein Hobby in Anführungsstrichen zum Beruf zu machen und ich liebe das schon, ja, auch wenn es so Tage gibt, wo du denkst, oder mal Phasen, ja, irgendwie ist ja schon komisch. Und wenn man sich das aber wieder vor Augen hält, dann ist es in Ordnung und halt auch vom Risikomodell, dass du sagst, okay, ich komme eigentlich, meine Lebenshaltungskosten auf dem okayen Niveau sind nicht so hoch. Ja? Damit komme ich die Runden und das hängt davon nicht ab. Und wenn das halt auf der anderen Seite mal super läuft, dann kann man sich auch mal mehr was gönnen vielleicht, ja, irgendwie in der Zukunft oder im Ding. Aber das ist jetzt aktuell auch nicht so kriegsentscheidend. Ja? Es macht einem Spaß, ist auch so aktuell okay. Und ja, ich habe ja auch, wie gesagt, auch versucht, da die Risiken da zu reduzieren. Und man sieht ja, die Wikifolios sind jetzt auch wieder bei den All-Time-Highs. Ja? Obwohl ich natürlich auch viele Nebenwerte investiere und zuletzt halt vor allem irgendwie Large-Cap-Aktien gelaufen sind, wo ich halt als aktiver Investor meiner Meinung nach weniger Mehrwert liefern kann als in anderen Bereichen. Und wenn man das passiv auch nochmal weiter spinnt, Passiv bedeutet ja, man kauft den gesamten Markt und das heißt eigentlich nicht, ich kaufe irgendwie 10 große Aktien aus den USA.
Ja, absolut. Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre ich wieder auch beigesprungen. Für dich, der jetzt eher in kleinere Werte investiert, war natürlich der Einstieg suboptimal, wo wir jetzt ja, ich sag mal, mindestens ein halbes Jahr hatten, wo jetzt die Big Techs überdimensional gut gelaufen sind und quasi die Indizes im Ganzen hochgehalten haben. Und um da vielleicht noch anzuknüpfen, ist es auch für jeden, denke ich, wichtig, sich in seinem Depot die richtige Benchmark rauszusuchen. Und wenn du in der Zeit dann deinen Fonds mit dem MSCI World vergleichst und man dann sieht, beim MSCI World kommt irgendwie die fast alle Rendite nur von den besten, von den größten 7, dann ist das natürlich auch ein unfairer Vergleich quasi. Man muss dann da immer auch ein bisschen fair bleiben. Aber ja, cool, dass du da so ein bisschen auch offen drüber redest, dass es auch für dich dann nicht so ganz einfach ist. Und beim Thema Risiko will ich dann gerade eine passende Userfrage einfügen oder beim Thema Risikoabsicherung. Denn ein User hat gefragt, wie denkst du grundsätzlich über Anleihen-ETFs als konservative Portfolioergänzung?
Also ich bin eigentlich so, sag ich mal, als Investor so aufgewachsen, dass man sich überhaupt nicht anschauen kann, ja, weil wir kennen irgendwie, gerade die Jüngeren, eigentlich Zinsen nur noch so vom Hören sagen. Aber jetzt, glaube ich, zum ersten Mal machen Anleihen-ETFs als defensive Beimischung durchaus Sinn, ja, weil, sagen wir so, wenn die Zinsen, wissen, verstehen ja auch nicht immer alle, wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Anleihen, ja. Das ist mal ein ganz wichtiger Zusammenhang. Und da habe ich natürlich dann auch eine gewisse Absicherung, ne? Weil wenn eine große Krise kommt zum Beispiel, dann würden normalerweise die Zinsen fallen. Ne? Weil wenn wir eine Rezession bekommen, dann senken die Zentralbanken die Zinsen und da habe ich da halt eine Absicherung. Und deswegen gab es ja früher immer dieses 60-40-Portfolio, 60% Aktien, 40% Anleihen. Und das hat aber in 2022 überhaupt nicht funktioniert, weil wir halt Inflation hatten. Die Zinsen sind gestiegen und die Aktien sind dort auch massiv gefallen. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, dass auch diesem vermeintlich defensiven Anleihen-ETFs, da konnte man auch massiv verlieren, ähnlich wie irgendwie beim offensiven Aktienfonds. Also um es kurz zu machen, ja, würde ich aktuell durchaus mir anschauen. Aber man darf nicht ganz vergessen, dass man halt gerade, wenn man sagt, man kauft 10- oder 20-jährige Anleihen, da hat man auch ein gewisses Kursrisiko. Inzwischen gibt es ja auch die ein oder andere Bank, wo man 4% einfach so bekommt, ohne das. Und auch komplett verfügbar, gerade bei kleineren Summen, weil wenn ich ein Anleihen-ETF, habe ich auch immer noch mal ein bisschen Transaktionskosten, je nach Broker. Das ist, ist, ob das jetzt 4% so bekomme oder nochmal ein halbes Prozent mehr, ist vielleicht für den einen dann irgendwie besser, es im hochverzinsten Tagesgeldkonto oder Brokerkonto zu haben.
An dieser Stelle ein ganz kurzer Einschub von meiner Seite, um euch den Sponsor der heutigen Folge vorzustellen. Es geht um Freedom24, einen Anbieter, der euch derzeit unglaublich attraktive Zinsen bietet, 3,9% aufs Tagesgeld, aber auch mehr als 5% aufs Festgeld. Je nachdem, in welcher Währung ihr anlegt, kann es sogar 6% und mehr sein. Dazu habt ihr hier auch günstige Konditionen für Aktien und ETFs und diverse verschiedene Börsenplätze. Schaut euch den Link in den Shownotes an, darüber kommt ihr direkt zu Freedom24. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Ja, absolut. Geldmarkt-ETFs gibt es ja auch noch. Und ansonsten für alle, die jetzt sagen, was redet der Philipp da von Zinsen und im Zusammenhang zu Anleihen? Vor einigen Podcast-Folgen habe ich mit dem Thomas Beuth eine Folge nur über Anleihen gemacht, für alle, die jetzt da noch ein bisschen Fragezeichen auf der Stirn haben, weil wir möchten jetzt an der Stelle nicht mehr auf das Thema eingehen, die sollen sich gerne die Folge anhören, da ging es nämlich nur um Anleihen, als das Thema wieder interessant wurde, denn wie du ja eben richtig gesagt hast, es war ja lange Jahre gar nicht interessant, für mich jetzt auch, der jetzt schon über 10 Jahre dabei ist, auch überhaupt nicht relevant, jetzt bis vor kurzem quasi. Ansonsten noch mit Blick in deine Wikifolios. Derzeit relativ hochgewichtet hast du zum Beispiel in deinem Wikifolio Nebenwert Europa, aber auch noch in einem anderen Wikifolio das Unternehmen The Platform Group. Vielleicht kannst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen, denn das werden die meisten Leute sicherlich nicht kennen. Warum bist du da so optimistisch?
Genau, also da können wir einfach mal eigentlich das Q5A-Modell von mir durchgehen. Q5A steht für Qualität, Fundamental, Momentum und Alpha-Idee. Ja? Und wenn alle diese vier Dinge ideal erfüllt werden, dann ist es eine Kernposition, die dann von 4 bis 10% gewichtet wird. Der Platform Group kennt man so noch wenig, auch im Wikifolio, glaube ich, sind da noch wenig drin, was ja auch von der Seite eigentlich positiv ist, weil dann noch viele Leute kaufen können. Das ist die ehemalige Fashionette. Das kennt vielleicht noch der ein oder andere, als Mann vielleicht weniger, aber das ist eigentlich ein führender E-Commerce-Händler für Handtaschen. Die sind dann nach Corona auch massiv abgestraft geworden. Ja, also sind massiv runtergekommen. Ja, der gesamte E-Commerce-Sektor, den hat es komplett zerbröselt, weil du hattest die krassen Wachstumsraten während Corona. Dann haben diese ganzen Firmen viel in Waren investiert und dann plötzlich, als Corona vorbei war, haben die Leute halt nicht mehr bestellt, sondern sind reisen gegangen. Und dann kam dann irgendwann auch nochmal die Inflationskrise, Leute nicht mehr so viel Geld hatten, noch irgendeine zusätzliche Handtasche zu kaufen. Und das ist dieser ganze Sektor ziemlich abgeschmiert. Und dann ist jemand aus dem Mittelstand, hat diese Aktie oder diese Firma eigentlich gekauft, ist jetzt auch selber CEO. Und das Interessante war, die Fashionette, als er sie gekauft hat, war ungefähr, sag ich mal, die Marktkapitalisierung war so viel wert wie das Warenlager. Ja, also man muss sich das so vorstellen, ähnlich frei nach Ben Graham, ja, also der Vor von Warren Buffett, das ist eigentlich so eine Art Net-Net. Gibt es auch ein paar aktuell noch ein paar weitere Investment-Cases in diesem Bereich, dass ich sage, eigentlich das, was ich in Cash und Waren habe in der Firma, abzüglich Schulden, ist mehr wert als die Marktkapitalisierung. Gibt es in normalen Phasen selten. Und ich bin deswegen damals eingestiegen, der Herr Dr. Benner auch, der auch in der Uni St. Gallen übrigens studiert hat, der davor aber schon eine eigene Internet-Holding aufgebaut hat, wo er ähnlich wie ich auch damals so mit finanztipp.de eigentlich so, sag ich mal, so kleine Internetfirmen gekauft habe, die nicht mehr so stark wachsen, aber trotzdem irgendwie profitabel sind. Das hat er in diese Fashionette eingebracht, gemerged. Und das Spannende ist jetzt A, ja, ich glaube, es gibt halt relativ viele attraktive Zukaufziele, weil da gibt es nicht viele typische Käufer aktuell. Wenn ich jetzt ein E-Commerce-Anbieter bin, der irgendwie 5 Millionen Umsatz hat, das ist für Private Equity nicht interessant. Für uns zwei ist es zu groß. Ja, da gibt es nicht viele Leute, die das sowas kaufen. Und die kann man, glaube ich, halt aktuell sehr, sehr günstig kaufen. Und er hat halt eine eigene Plattformtechnologie und Erfahrung. Also kann da auch, sag ich mal, aus BWL-Sprech nochmal Added Value liefern, weil er zum Beispiel bei der Fashionette, davor war das ein 1P-E-Commerce, das heißt, die haben Waren eingekauft und verkauft, aber ich habe halt das Warenkorbrisiko, was vielen E-Commerce-Händlern dann zum Verhängnis geworden ist, weil wenn ich dann Abwertungen auf das Warenlager machen muss, dann habe ich schnell hohe Verluste. Wenn ich aber eine Plattform bin und dann verschiedene lokale Einzelhändler anschließe und denen es ermögliche, dass die auch online verkaufen können, dann ist es ein deutlich attraktiveres Geschäftsmodell und ich kriege Cash frei, weil er hat jetzt die Firma für 100 Millionen gekauft. Dann stellst du auf Plattformmodell um und dieses Warenlager, das kannst du einfach abverkaufen und das Cash wird dann frei, weil du nicht mehr nachbestellst. Also das ist eigentlich relativ clever. Dazu ist es wirklich, es gibt selten CEOs, ich kann mich irren, aber die wirklich auch ähnlich wie Warren Buffett gute Zukäufer sind, also die Capital Allocation können. Weil der typische deutsche CEO, der ist eigentlich kein Investor. Der war dann irgendwie vielleicht maximal CFO oder war irgendwie im Sales oder war in Strategy und hat dann irgendwie verschiedene Funktionen gemacht und dann ist er irgendwann CEO. Und das ist eigentlich die wichtigste Aufgabe, ist Capital Allocation, also wo ich irgendwie mein Cash. Und das haben viele gar nicht so gelernt. Ja, deswegen gibt es dann oft ja irgendwie auf dem Hoch gibt es dann irgendwie die riesen M&A-Deals zu überteuerten Preisen und im Tief kauft irgendwie keiner, wo man es ja eigentlich umgekehrt machen sollte. Und das ist so ein bisschen, sag ich mal, die Investment-Idee. Dazu kann er auch, also viele Startups haben auch nie so gelernt, ne? Also gerade wenn ich irgendwie so mit dieser Rocket-Internet-Kultur aufgewachsen bin, irgendwie profitabel zu sein. Und er, glaube ich, kann halt diese Firmen dann, den ein oder anderen Mitarbeiter wird dann auch freigestellt oder so, dass das halt sehr schnell profitabel ist. Aktuell ist die Aktie meiner Meinung nach, ist auch schon organisch profitabel. Und dazu kommen noch die Zukäufe. Ist noch unentdeckt, also wenn wir es so anschauen, ist eine Qualitätsfirma, die fundamental unterbewertet ist, ja, mit einem KGV, ja, muss man gucken, was man da bereinigt, aber meiner Meinung nach um die 13, 14, vielleicht auch weniger und das Momentum ist positiv und die Alpha-Idee ist halt einfach, dass, glaube ich, dieses Capital Allocation unterschätzt wird und er hat auch ein paar ganz gute Zukäufe gemacht und das kann dann auch mal ein Modell sein, was dann bei Investoren auch gut ankommt, weil in Deutschland, wir haben wenig Plattformunternehmen und das ist normal, wenn man es mal schafft, ein Geschäftsmodell, was eigentlich sehr, sehr gut funktioniert.
Spannend. Vor allem verfolge ich auch deine Wikifolios schon ein bisschen länger und ist jetzt nicht so ganz häufig, dass du mal einen Wert mit um die 10% gewichtet hast, wie in dem Fall. Deshalb werde ich die Firma auf jeden Fall allein aus der Warte her ab sofort ein bisschen genauer verfolgen. War sicherlich auch für viele User sehr spannend, wie du so für dich persönlich dann die Argumentationslinien auch ziehst in der Richtung und dann zum Schluss kommst, dass das für dich eben ein cooler Case ist. Wenn wir dann an der Stelle gerade sind, gab es noch eine andere Userfrage zu einem konkreten Einzelwert, nämlich zu PayPal. Wieso glaubst du, könnten die wieder den Turnaround zum Wachstum schaffen? Die Frage wurde noch mit dem Hashtag No Innovation versehen.
Genau, das ist, sage ich mal, also der Investment Case, wenn wir es wieder nach dem QVMA durchgehen, vielleicht ging bis jetzt noch nicht perfekt auf, aber ist jetzt auch noch nicht so, dass es irgendwie runterging. Ne? Also die PayPal-Aktie per se ist nicht teuer. Ne? Wenn man es mit den anderen US-Large Caps irgendwie vergleicht, ist sie, und ich bin auch, zuletzt habe ich ein Video gemacht, wo ich mir alle 100 Nasdaq-Aktien durchgegangen bin und da war sie, glaube ich, zu den zwei günstigsten. Die war vor 3 Jahren halt auch nochmal wo ganz anders, irgendwie beim Corona-Boom. Da habe ich es auch nicht verstanden, warum die so teuer war. Jetzt ist eigentlich eher, warum kam die Aktie so runter? Das eine, sag ich mal, diese ganzen Corona-Blues, ja, das halt einfach E-Commerce ging runter und das war natürlich eine wichtige Einkommensquelle. Das war das eine, was jetzt aber eigentlich durch ist. Weil jetzt sind wir wieder in einer normalen Welt, glaube ich. Das zweite, der ehemalige CEO war extrem unbeliebt, der dann, sag ich mal, sich mal politisch geäußert hat und per se auch, ja, Hashtag No Innovation, das durchaus berechtigt ist, weil hat ja auch Elon Musk gesagt, PayPal war eigentlich in so einer starken Stellung, hat da eigentlich dann auch ein bisschen zu wenig draus gemacht. Davon halte ich aber von dem neuen CEO eigentlich relativ viel. Der Chris, der kommt von Intuit, hat da auch einen guten Deal gemacht mit dem Kauf von Mailchimp und Intuit ist eigentlich so im ganzen Fintech-Bereich auch schon so die Benchmark. Und die ersten Sachen vom Call, was er gemacht hat, finde ich wirklich gut. Ne? Also das sollte dann eigentlich auch aufgelöst werden. Und das Dritte, was, glaube ich, belastet ist, ja, dass irgendwie, ja, keiner nutzt doch mehr PayPal, es gibt irgendwie Apple Pay oder sowas. Und ich glaube, das ist halt eine sehr US-zentrische Sicht oder, sage ich mal, eine urbane Sicht, ja, weil wenn ich jetzt kein Apple habe, dann nutze ich nicht Apple Pay, ja, das ist das eine. Und es gibt gerade in Deutschland immer noch, ist der andere Markt größer. Und PayPal ist ja nicht nur PayPal, sondern sie haben auch etwas, das nennt sich Braintree. Das ist sowas wie Stripe, wo ich dann alle Payment-Lösungen bündel oder auch Adyen in diesem Segment. Und da ist dann auch Apple Pay irgendwie dabei. Also es ist nicht nur dieser Brand. Und auch selbst wenn sie, wenn Apple Pay wächst, Apple Pay gibt es ja auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren, dieser ganze Payment-Markt wächst auch weiter und damit auch PayPal. Und ich glaube, sie haben, also was sind die Upside-Optionen? Also A, glaube ich, man kann ähnlich wie bei Meta damals auch auf der Kostenseite viel machen. B, haben sie, glaube ich, extrem viele Möglichkeiten mit ihrer Brand- und Kundenbeziehung auf der Produktseite viel zu machen, sei das im Kryptobereich, im Kreditbereich, für kleine Firmen. Warum soll es nicht auch eine PayPal-Kreditkarte geben? Da gibt es ja auch schon Anzeichen davon, dass sowas kommt, dass sie sagen Omnichannel, ne? Und dass sich halt auch die PayPal-App eigentlich für Firmen oder auch für Privatkunden eigentlich so zu dem Mega-Bank-Account ausbaue. Also ich glaube, da kann viel kommen. Da sind ein paar Schritte schon gemacht worden. Und das ist halt, sage ich jetzt mal, von der Seite die Idee auf eine Restrukturierung. Auf der anderen Seite glaube ich, aktuell wird PayPal so bewertet, dass es eigentlich nicht mehr wächst. Und ich glaube, wenn da dann wieder ein bisschen Wachstum oder Margen reinkommt, dann kann sich das stärker erholen von der Seite. Ja. Aber da sehe ich halt auch die Downside eigentlich nach unten einigermaßen begrenzt im Verhältnis zum Gesamtmarkt. Ja.
Spannend, dass du sagst, ist so eine amerikanische Brille auch mit der Konkurrenz. Denn wenn wir bei Instagram was zu PayPal schreiben, dann gibt es oft Leute, die dann sagen, ja, aus meinem Umfeld nutzen alle PayPal. Ich weiß nicht, woher die Sorgen kommen, dass es nicht mehr genutzt wird. Ist natürlich immer sehr, sehr gefährlich, es nur auf das eigene Umfeld dann quasi zu achten. Aber spannend, der Hinweis an der Stelle, dass es in den USA vielleicht auch vielleicht deshalb ein bisschen kommt, ein bisschen anders ist. Aber definitiv weiterhin eine der beliebtesten Aktien. Die sehr eng von der Community verfolgt werden, die auch sehr, sehr viele im Depot haben. Welche Werte sind denn für dich aktuell sonst noch besonders spannend? Vielleicht da mal eine kürzere Aufzählung mit kürzerer Begründung. So hatte ich jetzt die Frage verstanden.
Das ist natürlich immer eine schwierige, also ein Wert, der aktuell auch spannend ist, der leider nicht im Wikifolio landen kann, wäre die Lang und Schwarz AG, die von Wikifolio auch wieder profitiert, weil die emittiert ja die Wikifolio-Zertifikate und profitiert halt auch stark vom Wachstum von Trade Republic. Das ist sicherlich eine Aktie, ist jetzt auch schon stärker gestiegen, was aber meiner Meinung nach oder was man auch den Gewinn sieht, operativ unterlegt ist. Wenn man das ein bisschen hochrechnet und sich das aktuell auch ein bisschen, klar ist die Aktie nicht ohne Risiken, aber es ist immer noch relativ günstig von der Seite zum Beispiel. Ja. Das wäre eine Aktie.
Trade Republic ja auf jeden Fall auch unfassbar spannend, wenn man jetzt sieht, was da aktuell auf der Marketingseite wieder passiert. Jetzt ganz neu hier Ankündigung mit 4% Zinsen, unbegrenzt und so. Aber ja, dafür auch auf der Kontraseite beim Kundensupport und Co. Also auf jeden Fall sehr, sehr speziell und auch ein bisschen polarisierend, würde ich sagen. Die Trade Republic, die Organisation, alles, was dahinter steckt, aber auf jeden Fall im Lang und Schwarz auch eine Aktie, die ich in den letzten Jahren schon stark verfolge und die eigentlich sehr, sehr oft schon spannend war auch. Ich weiß nicht, wie lange bist du da schon investiert?
Also
länger auf jeden Fall. Jetzt nicht ja, in den letzten Wochen und Monaten, sondern okay.
Ich war sicherlich bestimmt 10 Jahre oder 8 Jahre oder sowas, ja.
Okay, das ist natürlich schon sehr, sehr lange. Aber fand ich in den letzten Jahren auch relativ volatil immer wieder spannend gewesen. Also ich war da auch schon zweimal investiert und dann auch mal wieder nach Anstiegen mal ausgestiegen. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aktie in der Vergangenheit auch gewesen. Nächste User-Frage. Welche Dividendenaktien könnte man nehmen, wenn man schon ein relativ großes Vermögen hat, von beispielsweise 1 Million und sich da stabile Ausschüttungen per Dividende gönnen möchte jeden Monat? Hast du da vielleicht auch Aktien, wo du sagst, da, die sollten langfristig sehr stabil und dividendenertragreich sein?
Ja, ist immer natürlich schwierig, was dann, kommt dann immer von der jeweiligen Situation irgendwo ab von der Person, ja, ob ich es irgendwie ein bisschen defensiver oder offensiver oder so möchte. Ja, ich meine, Taiwan Semi habe ich halt ein bisschen das China-Risiko, aber per se ist es natürlich schon, da kann ich auf den AI-Boom setzen, ohne das Risiko, dass Nvidia irgendwie durch Google, Amazon oder andere Startups ersetzt wird, weil die Chips machen die alle. Und wenn der Smartphone-Markt mal wieder kommt, also das ist vielleicht das wichtigste Unternehmen der Welt, was in Deutschland klar inzwischen auch bekannt ist, aber nicht, glaube ich, immer noch nicht so der Household-Name ist für die Bedeutung, die die Firma eigentlich hat, ja, von der Seite. Das ist sicherlich was, sonst bin ich auch eher, sag ich mal, es gibt ja auch das Wikifolio Nachhaltige Dividendenstars, da sieht man ja, was da drin ist, auch viele kleinere Werte von der Seite. Da tue ich mich immer dann, ist irgendwie schwierig, dann jetzt irgendwie 2, 3 irgendwie rauszugreifen. Ich meine, was auch vielleicht noch ganz interessant ist, hat man auch halt ein Länderrisiko, ist eine Kaspi, weil das halt auch sowas ist, ein Plattformunternehmen mit starkem Wachstum, das ist so die Super-App in Kasachstan, aber trotzdem einer hohen Dividende, sowas könnte man sich anschauen, aber ist das jetzt die Aktie, wo ich jetzt 10 Jahre liegen lassen kann? Ja, kann sein, wenn in Kasachstan alles super läuft, ne? Aber das hat man natürlich immer dann noch solche Themen dabei. Aber per se bin ich natürlich schon auch eher in Aktien investiert, die jetzt nicht so super defensiv sind von der Seite, weil ich halt einfach, sag ich mal, den etwas riskanteren Aktien einfach dann natürlich dann auch eher den Markt outperformen kann, weil die Aktien, die jetzt irgendwie jeder super toll findet, die super verstanden sind, hat jetzt im letzten Jahr auch noch gut funktioniert, aber sag ich mal, wenn diese Large Cap Rally oder so ETF ein bisschen ausläuft, dann können die halt auch mal sehr, sehr lange underperformen oder stabil laufen. Zumal, ne, aktuell gab es ja auch, sag ich mal, diese Bond-Proxys davor liefen ja auch manchmal ganz gut, weil es irgendwie keine Zinsen gab. Jetzt, wenn ich sage, ich bin mit 3% Dividendenrendite zufrieden, gibt es ja auch viele Leute, da ist vielleicht dann eigentlich besser, ich gehe vielleicht auch mal in das angesprochene Tagesgeld von dir oder einen Geldmarktfonds oder Anleihenfonds von der Seite, wenn ich diese niedrigen Renditeerwartungen habe.
Cool. Ansonsten ja, der Hinweis, dein Wikifolio nachhaltige Dividendensatz anzugucken, an der Stelle auf jeden Fall auch eine gute Idee für den User. Andere Frage, wollte ein User wissen, was rückblickend für dich Game Changer waren in Bezug auf die Geldanlage, beispielsweise Erfahrungen, die dann dein Mindset verbessert haben. Was würdest du da rückblickend anbringen, was dich da besonders vorangebracht hat?
Es ist schwierig. Also ich habe mich schon immer dafür interessiert. Ne? Also ich habe noch den als Siebtklässler den neuen Markt miterlebt, ja. Und das glaube ich seit und ja, da konnte man ja irgendwie Aktien zeichnen und da haben die sich verdoppelt immer, ja. Das habe ich schon irgendwie über meinen Vater damals gemacht und eigentlich halt Geld gewonnen so von Taschengeld, ja. Und eigentlich viele haben ja Geld verloren. Das habe ich eigentlich nicht damals gemacht und deswegen habe ich auch den Downturn irgendwie da nicht mitgemacht und konnte dann glaube ich ab 18 dann auch wieder handeln. Das war dann, wann waren das? Also 2004 war auch nicht der schlechteste Zeitpunkt von der Seite. Also ich habe eigentlich das, ja, ich habe eigentlich halt immer eigentlich in Aktien investiert. Ich glaube, den einen Gamechanger gab es nicht, aber ich sage immer ein Beispiel, was ich auch in meinem Buch, glaube ich, nenne. Also A, das bekannte Compound Interest, ne, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt irgendwie 10% über viele Jahre schaffe, was da irgendwie draus wird. Aber auch, wenn man sich halt mal vor Augen hält, selbst wenn du jetzt alles richtig machst, ne? Studierst was Tolles, hast einen tollen Job, gibst immer alles für die Firma, sagen wir mal, du bist auch in München, wo die Gehälter auch gut sind und du schaffst es irgendwie über dein Leben 150.000 brutto im Schnitt zu machen. Am Anfang ein bisschen weniger, am Schluss ein bisschen mehr. Ja, das ist schon vielleicht möglich, aber schon, da bist du schon sehr, sehr weit oben. Ja? Diese 150 brutto, sagen wir, 40 Jahre arbeitest du, sind irgendwie dann 6 Millionen brutto. Ja? Das ist netto, sind es dann vielleicht 3 Millionen. Ja? Und du wirst es über dein Leben am Anfang als Junger schaffst du vielleicht auch nochmal vielleicht ein Drittel zu sparen oder sowas. Ja? Du willst ja auch ein bisschen was leben, vielleicht einen Tick mehr. Aber wenn du mal Familie hast oder sowas, dann wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, du wirst, selbst wenn du 40 Jahre lang mit einem Top 2% Gehalt gearbeitet hast und dein Geld nicht investierst, hast du dann vielleicht irgendwie 800.000 gespart. Ja? Wenn es gut läuft, dann bist du auch schon bei der Sparquote irgendwie in den Top 10% oder sowas. Und wenn wir dann noch Inflation reinrechnen, weil jetzt gibt es, selbst wenn die vier, jetzt gibt es ja wieder reale Positivzinsen, das gab es irgendwie nie, ja, davor gab es ja irgendwie 0% und wir hatten 2% Inflation. Wenn du das heißt, immer auf dem Sparbuch hättest, dann hättest du real dann irgendwie eine 500.000. Davon kannst du dir halt noch nicht mal eine Zwei-Zimmer-Wohnung in München kaufen, obwohl du 40 Jahre lang dir den Arsch aufgerissen hast unter uns. Ja? Und deswegen, glaube ich, wenn man sich das mal vor Augen hält, dann merkt man, wie wichtig es ist, halt A, sag ich mal, dass man A spart, aber das gespart halt auch für sich arbeiten lässt und vielleicht auch noch irgendwie was, ja, nebenher irgendwie was macht, irgendwie unternehmerisch oder sowas. Manchmal kann es sogar besser sein vom Risk. Ich denke ja auch immer so von Baumentscheidungen oder ich bin auch jemand, der sehr viel über Risiken und Entscheidungen nachdenkt. Für die meisten vielleicht ist es rationaler oder eigentlich interessanter, dass ich vielleicht, ich nehme einen normalen Job, ja, anstatt dass ich mich irgendwie in der Beratung oder in irgendwo verheizen lasse, wo ich 60, 70 Stunden arbeite für irgendwie 20 mehr brutto, lieber dann vielleicht einen normalen Job, wo ich dann irgendwie 38 Stunden arbeite, aber habe ich noch ein Leben, aber ich kann vielleicht dann nebenher was aufbauen, ohne viel Kapital noch irgendwie zu machen, wie du es jetzt irgendwie mit Instagram oder ich weiß nicht, es gibt ja inzwischen viele Möglichkeiten. Das ist ja neu. Das war ja vor 20 Jahren nicht so möglich, dass du als Ein-Mann-Person relativ einfach ein skalierbares Business aufbauen konntest. Und das ist, kann dann oft rationaler sein, sowas noch zu machen. Ja? Idealerweise ist es irgendwie mit Interesse verbunden. Ich glaube, im Finanzbereich wird es langsam schwierig. Da gibt es inzwischen zu viele. Und da, dieser Boom, den es da einmal ein Jahr gab, der ist da auch irgendwie vorbei. Aber ja, also wenn es einem da Spaß macht, dann kann es zum Beispiel auch dann interessanter sein. Das ist vielleicht was so ein Gamechanger ist, dass man sich das halt mal so vor Augen hält. Ja.
Und die absolute Basis hast du auch angesprochen. Investieren ist einfach die Basis für den Wohlstand. Selbst du hast jetzt in deinem Beispiel war ja wirklich schon ein absoluter Top-Verdienst und Top-Sparquoten drin, die ja für viele völlig utopisch sind. Umso wichtiger dann in irgendeiner Form zu investieren. Andere mögen es mehr Immobilien, viele auch über ETFs, aber in irgendeiner Form das Geld investieren und nicht unnötig irgendwie rumliegen lassen, ist einfach da immer die Basis für alles, was späterer Wohlstand ist. Gut, ansonsten wären wir auch so langsam am Ende der Folge angelangt. Und dann würde ich gerne mit der Frage schließen, wie ist denn so deine Prognose, was den Aktienmarkt angeht für die kommenden Monate?
Uff, eine Glaskugel habe ich natürlich nicht. Ich würde jetzt sagen, zumindest für das aktive Universum, ne, also die Bewertungen in den großen ETF-Indexen, die sind schon sehr, sehr hoch. Kurzfristig, glaube ich, sieht es eigentlich nicht schlecht aus, weil viele Aktien sind vom Momentum gedreht. Wir sehen, Nebenwerte funktionieren jetzt auch wieder so ein bisschen besser. Wenn die mal Zahlen liefern, dann steigen sie auch mal. Ja, das war ja lange nicht so. Ja, weil ich meine, die Unternehmensgewinne waren ja gar nicht so schlecht, aber wenn die Firmen geliefert haben, was irgendwie plus minus null, und wenn sie enttäuscht haben, was minus 20, jetzt ist es wieder ein bisschen normaler von der Seite. Ja, also wenn eine Firma nicht liefert, wird sie abgestraft, wenn sie liefert, geht es auch mal nach oben. Das ist schon mal positiv. Wir haben wahrscheinlich, keiner weiß, aber ich würde schon damit rechnen, Zinssenkungen im Juni von der EZB. Das wird, glaube ich, auch nochmal so dem Privatanlegermarkt helfen, ne? Weil das angesprochene Trade per Public Beispiel, wenn dann, sagen wir, von 4% das auf 3% runtergeht und dann noch weiter, dass dann vielleicht für den einen oder anderen schon mal das Argument, dann wieder was in den Aktienmarkt reinzuschiften, zumal wenn dann die Performance besser ausschaut, dann kommt vielleicht auch wieder mehr FOMO ein bisschen auf. Und was viele auch nicht wissen, also genau, der Mai war jetzt auch schon stark eigentlich, aber Juni und Juli sind eigentlich sehr, sehr gute Börsenmonate. Deswegen die nächsten 3 Monate bin ich da eigentlich recht bullisch. Dann September kann es dann wieder ein bisschen ruppiger werden mit US-Wahl und das ist eher dann ein schlechter Monat. Aber kurzfristig bin ich von der Seite eigentlich recht optimistisch. Und ich bin langfristig optimistisch, dass halt die Aktien, also ich mache das ja auch jetzt schon so ein bisschen länger, und die Diskrepanz zwischen kleineren Aktien und, sag ich mal, Aktien, die nicht in den großen Indexen wert sind, von der Bewertung war noch nie so groß. Früher war es immer umgekehrt, dass eigentlich kleinere Aktien teurer waren, weil die können ja eigentlich schneller wachsen, die können übernommen werden, und heute ist es umgekehrt, und ich glaube, das wird sich auch wieder normalisieren, also zumindest ist dann zu einer teilweise vielleicht auch schnell deutlichen Outperformance kommen kann in dem Bereich im Verhältnis zum Index. Deswegen kann es, glaube ich, auch selbst durchaus Sinn machen, da weiter zu diversifizieren, weil das, was davor gelaufen ist, das wird so nicht ewig weitergehen, weil viele Gewinne sind halt auch auf multiple Veränderungen entstanden. Ne? Wenn wir uns eine Microsoft oder anschauen, die wurden halt, ich kann mich noch erinnern, da konnte ich halt vor dem Cloud-Fantasie konnte ich eine Microsoft zum 12er, 13er Faktor kaufen. Auch eine Apple konnte man mal zum 15er irgendwie kaufen, ist noch nicht so lange her, weil es hieß als One-Product-Company. Und das hat sich halt alles verdoppelt. Klar sind auch die Gewinne gestiegen, aber viel kommt halt auch diese Multiple-Veränderungen. Und das ist, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen ausgereizt, meiner Meinung nach. Ja, und auch dieses Gesetz der Größe, wenn ich halt irgendwie 3 Billionen wert bin, ne, also wenn ich eine Aktie kaufe, will ich eigentlich schon die Fantasie haben, dass es sich auf 3, 4, 5 Jahre verdoppeln kann. Das ist halt bei der Größe dann, glaube ich, schon schwierig. Ja.
Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Wenn ihr mehr von Philipp wissen wollt, checkt die Beschreibung aus, dort findet ihr alle wichtigen Links und Kanäle, wo ihr Philipp sonst noch findet.
Super. Genau, Philipp Haas, Investor Search, findet man mich da auf YouTube, Blog, Twitter etc., Newsletter, genau.
Vielen Dank dir. Überall. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Lukas. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao.
Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, lass uns sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns, diesen Podcast auch zukünftig produzieren zu können und noch besser zu machen. Wir wollen auch bei den kommenden Folgen deine Wunschgäste einladen und deine Wunschthemen behandeln. Ansonsten an dieser Stelle noch der rechtlich notwendige Disclaimer. Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinen Gästen wieder. Alle Angaben erheben keinen Anspruch darauf, vollständig und richtig zu sein und sind zudem keine Handlungsempfehlung an dich, bestimmte Finanzinstrumente zu handeln. Wir sind also nicht verantwortlich, wenn du aufgrund unserer Inhalte Entscheidungen zu deiner Geldanlage triffst. Wir machen in diesem Podcast keine Anlageberatung, denn wir wissen ja auch im Einzelfall gar nicht, ob eine bestimmte Aktie zum Beispiel für deine persönliche Risikobereitschaft geeignet ist.